Mundi kommt und für das, was uns geholfen hat, das Land so seit 2008 kennen und lieben zu lernen. Wir sind wirklich sehr, sehr dankbar, dort zu sein. Hier auf dem Bild sind wir mit Mama Fabrice. Mama Fabrice heißt Mama Fabrice, weil ihr ältester Sohn Fabrice heißt. Also in Burundi wird man mit dem Vornamen des ältesten Sohns, manchmal auch der ältesten Tochter angesprochen. Wir sind Mama und Papa Noemi in diesem Sinn. Und es ist auch ein ganz netter Brauch, so richtig herzlich, und das ist eine schöne Sache. Ja, sie sitzt im Rollstuhl und so haben wir sie kennengelernt. Wenn wir zu ihr nach Hause gekommen sind, dann saß sie auf ihrem Bett, hat in der Bibel geblättert, darin gelesen und hat Jesus einfach so von ganzem Herzen lieb. Es war ein Arbeitsunfall, der für die Lähmung gesorgt hat, und es war eigentlich eine ganz traurige Geschichte, weil sie dadurch auch eigentlich unfallversichert war, aber die Versicherung gar nicht zahlen wollte. Und dann hat sie uns erzählt, auch mit der Zeit, wisst ihr, Samuel und Sabine, Gott gebraucht mich, so wie es mir geht. Und ich bin so dankbar dafür. Ich brauche mich nicht beschweren, dass ich im Rollstuhl sitze oder gelähmt bin. Menschen kommen zu mir mit einem Problem oder einer Schwierigkeit. Menschen kommen zu mir und die sind krank. Ich bete für sie. Und dann passiert was. Gott tut was, nicht immer sofort, aber Leute werden gesund oder eine Situation klärt sich. Mein Zeitpunkt ist einfach noch nicht gekommen. Und eines Tages hat sie uns dann berichtet, dass die Versicherung endlich bereit ist zu bezahlen. Viele Menschen haben mit für sie gebetet und so wurde es endlich möglich. Ein Flug nach Indien und eine Operation. Und am Tag der Operation hat Fabrice bei uns angerufen und gesagt, Pastor Samuel, heute ist der Tag von der Operation von der Mama. Ja, das stimmt, wir beten ja alle auch schon lange dafür. Ja, die Operation findet nicht statt. Nein, was ist passiert? Gestern Abend ist die Mama aus ihrem Bett aufgestanden, die braucht keinen Rollstuhl mehr. Die braucht keine Operation. Genau, so ging es uns auch. Wow, Gott hat Gebet erhört, hat sie dort angerührt im letzten Moment. Die Operation wurde nicht mehr nötig und so kam sie im besten Sinn unverrichteter Dinge zurück aus Indien und wurde von der ganzen Gemeinde, der ganzen Großfamilie mitempfangen. Die haben 4, 5 Busse gemietet, um sie willkommen zu heißen, dann auf dem Weg aus dem Flughafen raus und gleich mit in die Kirche genommen, gar nicht erst nach Hause. Auch die Kinder waren schon in der Kirche und es gab erst ein Freudenfest, ein Gottesdienst aus Dankbarkeit für das, was Gott an ihr getan hat. An anderer Stelle haben wir es erlebt, manche von euch haben es vielleicht mitbekommen, gerade kurz nach unserer Ausreise 2013 zum zweiten Term hatte Sabine einen Unfall, hatte einen Motorradfahrer übersehen, der unterwegs war mit einer jungen Frau hinten drauf, die auf dem Weg war zur Ultraschalluntersuchung während der Schwangerschaft. Und der Helm von dem Motorradfahrer hat die Scheibe eingeschlagen, ein paar Glassplitter haben Sabine ins Auge geschnitten. Und Gott war da. Zuerst durch unser Team, das damals noch komplett war, also einer von den Kollegen konnte an der Unfallstelle bleiben, Polizei abwickeln, ein anderer konnte im Krankenhaus das Finanzielle regeln, ein dritter konnte dann mit zur Befragung von der Polizei gehen und ich konnte mit Sabine weiter und nach einem Augenarzt suchen. Wir haben eine russische Augenärztin dann empfohlen bekommen, die gerade noch die letzten 2 Monate im Land war. Die konnte das Auge nähen und konnte die ersten Begleituntersuchungen auch noch durchführen. Hat dann gesagt, es sieht soweit gut aus, es könnte wieder gut werden, aber lasst in Deutschland doch nochmal danach schauen. Gut ausgesehen hat Sabine dann recht schnell sogar wieder. Es war sonst nichts und auch niemand verletzt. Auch die Frau auf dem Sozius, wir haben der dann die Ultraschalluntersuchung bezahlt, das Baby und ihr selber ging es sehr, sehr gut. Dem Fahrer vom Motorrad ging es auch gut, er hat nichts abbekommen. Und als wir dann in Deutschland waren, haben wir das Auge nochmal untersuchen lassen. Und jetzt auch schon zum zweiten Mal hat jedes Mal der Augenarzt geguckt und nochmal geguckt und extra gut geschaut und keinen Splitter mehr gefunden. Auch da sind wir Gott unheimlich dankbar, für was er tut. Und so begleitet uns Gottes Treue und Zeichen seiner Treue immer wieder Stück für Stück. Und wir wissen, es gilt nicht nur für uns in Burundi, sondern auch in Deutschland, dass Gott da ist und dass Gott treu ist, sich kümmert, Dinge tut und zum Besten wendet. Ja, andere Aufgaben hatten wir auch während dem zweiten Term. Wir hatten in der Hauptstadt angefangen, einen deutschsprachigen Kids-Treff anzubieten, weil wir gemerkt haben, dass recht viele deutsche Familien in der Stadt sind mit Entwicklungshilfeorganisationen und anderen Gesellschaften. Und das war eine ganz gute Sache. Am Ende haben sich sogar atheistische Familien zum Weihnachtsgottesdienst einladen lassen, weil es den Kindern so gut gefallen hat. Begleitung von Jugendlichen und jungen Paaren. Kulturell ist es dort nicht so einfach, dass junge Kinder, Jugendliche oder auch junge Paare auf einen Pastor zugehen. Erst wenn es dann so ernst ist, dass die Hochzeit geplant wird, ja, aber nicht einfach mal zum Austausch für Ideen, Rat und Lebenshilfe. Das ist kulturell nicht so üblich. Da ist der Pastor etwas höher als die anderen. Und so haben wir das genossen, dass wir da nahbarer sein konnten, offen miteinander reden konnten. In Burundi ist es so, dass man mit dem Tag der Hochzeit eigentlich erst erwachsen ist und vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Deswegen Kinder, Jugendliche einfach auch nicht so die Stellung haben, einfach mal ein Gespräch zu suchen. Freud und Leid miteinander teilen war auch Teil unserer Aufgabe und ganz viel Besuche, die wir machen durften. Hier ein traditioneller Babybesuch innerhalb der ersten 2 Wochen bei einer jungen Familie. Besuche in der Hauptstadt bei Freunden, hier ganz ohne Couchgarnitur und LED-TV und kein Beamer, aber trotzdem wunderschön, weil wir eine Herzensgemeinschaft haben und einen guten Herrn, der uns miteinander Freude schenkt. Besuche im Landesinneren, das immer so besonders schöne und auch kleine Abenteuer waren, dann wirklich so weit das Auto geht und dann noch zu Fuß. Und das war immer ein riesengroßes Freudenfest, wenn wir unsere Freunde wieder besucht haben, die wir aus unserer Anfangszeit in Burundi gekannt haben. Dort haben wir im Landesinneren gelebt für 1,5 Jahre. In der Zwischenzeit haben wir dann in die Hauptstadt nach Bujumbura gewechselt und jetzt mit der Teamleitung ist sowieso der Platz in der Hauptstadt. Auch die Gemeinden im Landesinneren waren ganz besondere Begegnungen immer bei diesen, ja auch Ärmsten der Armen dort im Hinterland, die aber doch scheinbar trotz allen Mangels so eine ganz besondere Vertrauensbeziehung zu Gott haben. Oder vielleicht auch gerade deswegen oft genug gesagt haben und man das auch spürt dann bei den Gottesdiensten, was für eine Art von Vertrauen das ist, zu wissen, ich habe nichts außer Jesus in meinem Leben und ich vertraue Gott, dass er mich durchbringt und auch wenn wir nicht viel haben und vielleicht manchmal als Familie nur alle 3 Tage was essen können, keine Schulgebühren und Schuluniformen bezahlen können, Gott ist da, begleitet uns und trägt uns durch. In der Hauptstadt, auch dort sind die Kirchen fast immer voll, waren Predigtdienste mit dabei, dann auch in anderen Gemeinden zu besuchen. Und ansonsten war unsere Hauptaufgabe die Betreuung vom französischsprachigen Gottesdienst. Dort war ich als Hauptpastor im Einsatz, so etwa 80 Menschen jeden Sonntagmorgen, bevor dann der große Kirundi-Gottesdienst losging, mit den verschiedenen Gruppen, dann eine Jugendgruppe, die es dort gab, Frauengruppe, Kindergottesdienst, wo auch ganz viele der Freunde unserer Kinder waren. Ja, so eine kleine Gemeinde, hauptsächlich aus französischsprachigen ausländischen Afrikanern zusammengesetzt, die sich dort getroffen haben. Und dann auch immer wieder ganz bewusst Kindern und Jugendlichen ihren Platz in der Gemeinde zu geben, über ein Lied oder ein Theaterstück oder was es dann war, einfach ganz bewusst zu sagen, auch wenn es vielleicht nicht die ganz kulturelle Norm ist, ihr seid mit Gemeinde, ihr habt euren Platz, ihr seid unendlich wichtig, weil ihr Gott so wichtig seid wie andere Erwachsene auch. Und ja, dann mit Anfang letzten Jahres, Frühjahr letzten Jahres, wurde ganz vieles von dem, was wir bis dahin gern gemacht haben, nicht mehr möglich. Der Präsident hat sich zur 3. Amtszeit aufstellen und wählen lassen. Die Opposition hat mobil gemacht und ja, Burundi ging dann mit der Zeit in einen Zustand über, für das uns so dieses Bild als Sinnbild dient, ein LKW mit Totalschaden. Wir haben 5 schöne, gute Jahre mit Entwicklung, positiven Aufwärtstrend erlebt und innerhalb von knapp 7 Monaten wurde das alles kaputt gemacht. Wo ja, die Regierung einfach auf ihrer Position beharrt, der Präsident auch da nicht mit sich reden lässt. Sie sagen, sie sind legitim gewählt und eingesetzt, und die Opposition beharrt aber darauf, nein, das verstößt gegen Regeln, Gesetze und Friedensabkommen, und der muss weg. Inzwischen gibt es Gruppierungen, die sagen, dann eben mit Gewalt. Das hat dann ja von anfänglichen auch friedlichen Demonstrationen sich hochgeschaukelt, dann teilweise zu Straßenkämpfen wurde, zu ja, Polizeiaktionen, die ganze Stadtviertel abgeriegelt haben, unter dem Vorwand, Waffen zu suchen, die illegal im Land wären, und ganz viel Trauriges auch dadurch dann passiert ist. Deswegen Burundi wirklich wie so ein Land mit Totalschaden. Die Positionen sind verhärtet. Es gibt menschlich gesehen keine Möglichkeit, dass die wieder aufeinander zugehen können und das Gespräch suchen. Alle internationalen Bemühungen bisher fruchtlos, auch weil internationale Interessen unterschiedlich gelagert sind dort in der Region. Eine unheimlich komplexe Situation braucht tatsächlich ein Wunder, um auch wieder besser zu werden. Kulturell die ganz eigene Dynamik ist, während Demokratie in Deutschland bedeutet, man weiß und spricht darüber, wie der Kuchen aufgeteilt ist, bin ich als Burundier auf der Position, bevor ich meinen Kuchen verteile, nehme ich den von meinem Nachbarn und biete ihn an. Also so ganz, ganz vieles, was da ganz komplex einfach auch mit reinspielt und die Situation so unmöglich und unlösbar macht. Aber diese zwei Jungs, die hier so hinter dem Militärjeep herlaufen, als ob sie sagen würden, ihr Herren Politiker, liebe Regierung, ihr Machthaber auf der ganzen Erde, die ihr was dran ändern könntet, schaut uns mal an, nehmt euch doch an der Hand, in den Arm und gehen wir wieder gemeinsam vorwärts in eine gute, positive Zukunft für das Land. Aber da muss im Moment, nach momentanem Stand, wirklich noch viel passieren. Und oft haben wir es erlebt, auch in dieser Zeit, gerade wenn es kritische, spannende Momente waren, kam der Regenbogen. Ich erinnere mich an eine Nacht auf einen Sonntag, es gab Schießereien und niemand wusste, kann man überhaupt zur Kirche gehen. Und dann gab es Regenfälle und dieser wunderschöne, wenn man ganz genau hinschaut, sogar doppelte Regenbogen über der Hauptstadt. Und alle waren ermutigt, wir sind zum Gottesdienst gegangen, haben Gottesbegegnung gefeiert, so unter ganz anderen Voraussetzungen, aber doch mit großer Freude und Zuversicht. Und unsere einheimischen Geschwister sind uns da manchmal sogar auch umgekehrt zur Ermutigung geworden. Die sagen, nein, es ist kein Zufall, was passiert. Gott hat die Fäden in der Hand und wir vertrauen ihm, dass er auch mit Burundi noch etwas vorhat und die Dinge zum Guten wenden wird. Und so ist es schön, wenn wir uns im Glauben auch gegenseitig anstecken können. Was ist Glaube? Nicht nur in Afrika ist es immer wieder eine Frage, ist es das, dass man eine Stimme von Gott hört und damit irgendwas anstellt, oder was ist eigentlich Glaube? Ich weiß nicht, welche Antwort ihr jetzt parat hättet, wenn ich das Mikro nehme und durch die Reihen gehe. Was ist Glaube? Ein Satz bitte. Was würde dann kommen? Keine Angst, ich mache das jetzt nicht. Ich will das Mikrofon ja auch nicht kaputt machen. Aber was ist Glaube? Wie erklärt man es denn kurz? Der eine oder andere hat dann vielleicht ganz prägnante Bibelverse im Kopf und manche müssten vielleicht erst auch mal nachdenken, ja, ich weiß es natürlich und ich lebe es ja auch, aber wie sage ich es denn? Und so wird dieses Spektrum wahrscheinlich mitschwingen. Und ich finde, diese kurze Passage aus Matthäus 8 bietet eine ganz praktische und auch pragmatische Antwort an. Die Geschichte ist vermutlich stark hinlänglich bekannt, wir lesen diese Verse miteinander. Matthäus 8, 23 bis 27, die Sturmstillung. Und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Hilf, wir kommen um! Da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf, bedrohte den Wind und das Meer, da wurde es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Wir haben das jetzt relativ schnell gelesen. Ich weiß nicht, wie bewusst Sie eingestiegen sind auf diesen kleinen Abschnitt oder ob Sie vielleicht selber schon mal so eine Sturmsituation erlebt haben, ganz körperlich, physisch. Diese Tage haben wir ja ordentlich Wind. Haben wir jetzt sagen lassen, ab knapp 75 km/h spricht man von einem Sturm und ab 120 oder sowas ist ein Orkan. Ich bin kein Windmesser, von dem her weiß ich auch nicht. Die Bibel sagt nicht so und so viel km/h hatte der Wind, aber es schien gewaltig gewesen zu sein, genug, um Angst zu machen. Und wir kennen ja auch alle andere Situationen im übertragenen Sinn, wo uns das Leben mitspielt, wie so ein Sturm, der alles durcheinander schmeißt und erschüttert und unsicher macht. Für viele da auch die Situation letztes Jahr und bis heute in Burundi, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, wie man da noch rauskommen soll. Unheimlich spannend. Und auch für Jesus und die Jünger war schon die Situation an sich spannungsgeladen. Ich lade Sie ein, lesen Sie doch einfach mal zu Hause das Kapitel so in einem Rutsch, vielleicht auch gemeinsam, was da noch so alles drinsteckt. Jesus und die Jünger kommen her von, was wir in Matthäus 5 bis 7 lesen, die Bergpredigt. Jesus hatte schon viel und lange mit vielen Menschen zu tun und zu vielen gesprochen, die Bergpredigt, und möchte dann sich zurückziehen, einen ruhigen Platz suchen, um sich auszuruhen. Und es steht immer wieder dabei, und die Menschen folgten ihm. Er heilt weiter Kranke, er treibt wieder Dämonen aus. Und was Jesus eben alles so macht, wenn Menschen um ihn herum sind. Und dann heißt es, gegen Abend kam er an das Haus der Schwiegermutter des Petrus. Man geht davon aus, dass das so etwas wie Jesu Bleibe war, wenn er dann kam in die Stadt. Und auch dort waren die Menschen. Zuerst machte die Schwiegermutter von Petrus gesund, die hatte Fieber. Und dann weitere Kranke, Besessene,